da je Kosovo za nas.
Kosovo ist die Nabelschnur, die uns mit unserer geistigen und historischen Wiege verbindet, mit dem Kern unserer Identität. Wir sind in Kosovo. Kosovo ist in uns.
Gern würde ich Kosovo besuchen. Als Serbin schäme ich mich, dass ich immer noch nicht dort war. Aber ich kenne die Sicherheitslage dort nicht. Wird mich jemand angreifen? Aber einmal im Leben werde ich es tun. Kosovo ist das heilige serbische Land.
Deklarativ sind die natürlich gegen Gewalt. Liebe soll herrschen und bla bla bla. Aber ich habe etliche Berichte im Fernsehen zum Beispiel gesehen, wo orthodoxe Priester die paramilitärische und militärische Einheiten ihre Waffen gesegnet haben.
Kirche ohne Grund und Boden, die serbische Orthodoxie und der Mythos Kosovo. Eine Sendung von Xenia Cvetković-Sander und Martin Sander.
Der Tempel des heiligen Sava steht auf einem Hügel im Zentrum von Belgrad, unübersehbar im byzantinischen Stil. Das Bauwerk gehört zu den größten orthodoxen Gotteshäusern der Welt. Es kann 10.000 Menschen aufnehmen. An Decken und Wänden glänzt überall Gold.
Also ich hätte das Gefühl, dass wenn Jesus Christus heute in Belgrad auftauchte, würde er in die Sava-Kathedrale gehen und so eine Art Tempelszene inszenieren.
Das stellt sich der Osteuropa-Historiker Klaus Buchenau vor.
Ihr erinnert euch, Jesus geht in Jerusalem in den Tempel und sieht dort Händler und reißt also ihre Stände um. Nun wäre es vielleicht nicht unbedingt der Kommerz, der ihn provozieren würde im Sava-Tempel, aber es wäre wahrscheinlich die Verbindung zu den großen Geldströmen und zu den großen Mächten dieser Welt. Das heißt, dass das Christentum, um solche Prachtbauten überhaupt errichten zu können, sich korrumpieren musste.
Der Bau des Sava-Tempels dauerte lange. 1939, noch im Königreich Jugoslawien, weihte Patriarch Gavrilo den Grundstein. Bald kam der Zweite Weltkrieg und danach Titus Jugoslawien, ein kommunistisches Regime, das Religionen an den Rand der Gesellschaft verbannte. Die Baustelle lag über Jahrzehnte brach. Doch nach Titos Tod besann man sich in Serbien auf die Religion. 1985 konnte weitergebaut werden. 2020 war der Tempel des heiligen Sava praktisch fertig. Viel Geld und Fachleute hatte Russland beigesteuert. Die Beziehungen zwischen der serbischen und der russisch-orthodoxen Kirche sind eng. Das politische Verhältnis zwischen Serbiens Staatspräsidenten Aleksandar Vučić und Wladimir Putin ist es ebenfalls. Der heilige Sava, der Namensgeber des Tempels, gilt als Gründer der serbisch-orthodoxen Kirche im Mittelalter. Der Prachtbau soll die Bedeutung des Serbentums verkörpern, aber auch die Einheit der christlich-orthodoxen Welt. Im Juni 2024 trafen sich hier Staats- und Kirchenführer Serbiens zum ersten allserbischen Konzil. Serbische Vertreter aus Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo waren dabei.
Die Kirche hat viel von ihren Interessen, vor allem finanziellen, wirtschaftlichen Interessen, schon realisiert. Und der Staat finanziert die Kirche ganz reichlich. Ja, jetzt zurzeit werden in ganz Serbien mehr als 1.000 neue Kirchen gebaut. Und das muss jemand auch bezahlen.
Seit vielen Jahren kritisiert der Belgrader Menschenrechtsexperte Dušan Bogdanović den Nationalismus der Politiker und Kirchenführer seines Landes. Die Religiosität der Serben im Sinne einer christlichen Lebensführung hält Bogdanović für denkbar gering.
Wenn Sie unter den serbisch-orthodoxen Gläubigen eine Umfrage machen mit der Frage, wie oft besuchen Sie die Kirche und nehmen Teil an Gottesdiensten in der Kirche, 5% nicht mehr.
Ich denke, es ist nicht falsch zu sagen, dass Serbien eine überwiegend säkularisierte Gesellschaft ist. Vielleicht nicht in der Weise wie unsere, aber trotzdem kann man das an religionssoziologischen Daten doch glaubhaft machen.
sagt der Osteuropa-Historiker Klaus Buchenau von der Universität Regensburg.
Der Unterschied besteht aber darin, dass die Orthodoxie als unverzichtbar gilt für die kulturelle Identität und dass das unabhängig davon ist, ob diese Religion praktiziert wird. Also sie bezieht ihre Kraft aus Geschichtserzählungen und aus dem, dass sie diese Geschichtserzählungen täglich auch verkörpert, dass sie sagt, egal wie schlecht es uns gerade ging, die serbische Kirche war immer mit dem Volk. Und ohne die Kirche würde es dieses Volk auch gar nicht mehr geben.
Viele Serben sehen die Kirche als Schutzherrin ihres Volkes. Denn in den Jahrhunderten osmanischer Herrschaft war sie die einzige serbische Institution. In Titos Jugoslawien standen die Serben ihrer orthodoxen Religion Untersuchungen zufolge jedoch weitaus gleichgültiger gegenüber als etwa die Kroaten ihrem katholischen Glauben. Erst mit dem Zerfall Jugoslawiens fanden viele Serben zu ihrer Kirche zurück.
Ich hatte den Wunsch, das Gefühl, das Bedürfnis, dass ich beim Betreten einer Kirche, wenn ich mir die Ikonen anschaue, wenn ich den Geruch der Kirche spüre, sagen kann, hey, das ist auch meins. Ich bin nicht als Besucher gekommen, nicht als Tourist. Ich bin in etwas hineingegangen, was ich in meinem Geist und meinem Körper haben möchte.
Alexander, ein Belgrader Mitte 50, lebt vom Taxifahren. Erst als Erwachsener, nach Ende des Sozialismus, hat er sich taufen lassen und dann kirchlich geheiratet. In seiner Kindheit war die Kirche kaum anwesend, denn sein Großvater war Offizier der jugoslawischen Volksarmee.
Das heißt, es geht einfach um dieses Gefühl der Verbundenheit mit dem serbischen Glauben, mit den Serben und mit der ganzen serbischen Geschichte, die uns so viel bedeutet. Das wird Ihnen jeder Serbe sagen. Die Kirche ist im nationalen Sinne genauso wichtig wie im persönlichen.
Besondere Bedeutung für Alexanders Religiosität hat ein alter, ursprünglich heidnischer Brauch, die Slava. So heißt ein üppiges Fest, das viele serbische Familien zu Ehren ihres Schutzheiligen feiern.
Jede Familie hat ihre eigene Slava. Das ist das Heiligste, was es gibt. Die Slava wird von Generation zu Generation weitergegeben. Das männliche Kind erbt sie vom Vater, vom Großvater, vom Urgroßvater. Man hat die Slava auch im Kommunismus gefeiert, aber nicht öffentlich wie heute.
Alexander geht an hohen Feiertagen und am Tag seiner Slava in die Kirche. Anders Anna Maria, eine Belgraderin um die 30.
An jedem Sonn- und Feiertag gehe ich natürlich zum Gottesdienst.
Die praktizierende Gläubige Anna Maria findet in der Kirche Bestätigung und Ansporn für ihr traditionelles Welt- und Familienbild.
Man spricht viel über sexuelle Freiheiten. Es gibt Sexualunterricht an den Schulen. Ich bin nicht dafür. Den Kindern muss man doch sagen, als Minderjährige könnt ihr das nicht tun, denn ihr seid nicht reif. Ihr seid körperlich und seelisch nicht vorbereitet. Wenn es zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt, habt ihr kein Geld. Ihr könnt nicht arbeiten. Ihr müsst also abtreiben. Das geht doch aber nicht. Das Kind lebt seit der Empfängnis und ihr müsst es behalten. Warum sagt man den Minderjährigen also nicht, enthaltet euch bis zur Ehe?
Eines wohl haben alle Gläubigen der serbisch-orthodoxen Kirche gemeinsam: ein emotionales Verhältnis zu Kosovo.
Welchen Serben auch immer Sie hier fragen, er wird Ihnen dasselbe sagen wie ich. Kosovo ist Serbien und wird immer Serbien sein.
In Kosovo leben seit vielen Jahrzehnten ganz überwiegend Albaner. Zu jugoslawischen Zeiten war Kosovo eine serbische Provinz. Tito gab Kosovo wegen seiner albanischen Bevölkerungsmehrheit Autonomierechte. 2008 hat das Land seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Über 100 Länder haben den neuen Staat inzwischen anerkannt, Serbien nicht. Das Argument lautet, Kosovo war im Mittelalter Mittelpunkt eines serbischen Reichs. Dort entstanden die bedeutendsten Kirchen und Klöster der Serben.
Ich habe nichts gegen andere Nationen oder Religionen. Aber auf 1000 Jahre unserer Klöster, unserer Geschichte und unserer Geistigkeit werden wir nicht verzichten. Israel verzichtet auch nicht auf Jerusalem. Auch wenn die ganze Welt gegen uns ist, Kosovo ist serbisch und wird es immer sein. Vielleicht nicht jetzt, aber in 100 oder 200 Jahren.
Gern würde ich Kosovo besuchen. Als Serbin schäme ich mich, dass ich immer noch nicht dort war. Aber ich kenne die Sicherheitslage dort nicht. Wird mich jemand angreifen? Werde ich mich normal bewegen können? Aber einmal im Leben werde ich es tun. Ich hoffe, dass ich eines Tages an einem Gottesdienst zu Ostern oder zu Weihnachten in Kosovo teilnehmen kann. Kosovo ist das heilige serbische Land.
Die große und oft überhöhte Bedeutung des Kosovo für Serben speist sich aus einem Mythos, der bis heute große Wirkung zeigt. Grundlage hierfür sind weniger die Kirchen und Klöster als eine vor langer Zeit geschlagene Schlacht. 1389 nämlich kämpfte der serbische Fürst Lazar Hrebeljanovic auf dem Amselfeld unweit von Kosovos heutiger Hauptstadt Pristina gegen ein Heer der Osmanen, das damals nach Europa vordrang. Lazar verlor sein Leben auf dem Schlachtfeld, sein Gegenspieler Sultan Murad ebenfalls. Lazar wurde zum Märtyrer der serbischen Kirche, der sich für Glauben und Volk geopfert haben soll. Die Idee, mit Lazar habe man das irdische Reich der Serben auf dem Amselfeld verloren, dafür aber ein Himmelreich gewonnen. Entsprechend erklärte der serbisch-orthodoxe Patriarch Porfirie in Belgrad 2021 bei seiner Amtseinführung:
Otuda je Kosovo za nas nit.
Kosovo ist die Nabelschnur, die uns mit unserer geistigen und historischen Wiege verbindet, mit dem Kern unserer Identität. Wir sind in Kosovo. Kosovo ist in uns.
Aber in Kosovo leben zu über 90% Albaner. Die allermeisten von ihnen sind Muslime. Sie traten unter den Osmanen zum Islam über. Es gibt aber auch eine kleine Gruppe von Katholiken. Seit dem 19. Jahrhundert verringerte sich die Zahl der Serben immer mehr. Derzeit stellen sie wohl höchstens 7% der Bevölkerung. Ganz genau weiß es niemand, weil viele Serben die letzte Volkszählung boykottiert haben. 1998 hat Serbien einen Krieg gegen die Kosovo-Albaner entfesselt und ihn dann durch den Eingriff der NATO verloren. Das hat den Exodus der Serben aus Kosovo beschleunigt. Zu Zeiten Jugoslawiens waren sie privilegiert. Heute bilden sie eine Minderheit ohne Sonderrechte in einem Land, dessen Sprache und Kultur sie zumeist ablehnen. Heute erfahren sie mitunter Gewalt von denen, die sie früher unterdrückten. Ortswechsel. Etwa 5 Busstunden sind es von Belgrad nach Pristina, die Hauptstadt des unabhängigen Kosovo. Südlich schließt sich die kleine Gemeinde Gračanica an. Es ist eine jener Enklaven Kosovos, in der immer noch vor allem Serben leben, allerdings auch Albaner und Roma. Der Kosovo-Krieg habe die Menschen voneinander entfremdet, doch im Alltag gäbe es keine Probleme, erzählen Bewohner. In Gračanica hat der serbische König Milutin im frühen 14. Jahrhundert ein orthodoxes Kloster gegründet. Es beherrscht den Ort auch heute. Die Kreuzkuppelkirche gilt als Meisterwerk der byzantinischen Renaissance. Die Fresken im Innenraum zählen zu den bedeutendsten Kunstwerken des späten Mittelalters. Gračanica ist Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Durch die Anlage führt Kustos Sergej. Mit Journalisten darf er ohne Genehmigung auf keinen Fall sprechen. Die Kommunikation mit Medien regelt die serbisch-orthodoxe Kirche streng. Ivana, eine Religionslehrerin aus Belgrad, sucht Inspiration in Gračanica. Die Serben würden ihre Religion nicht ernst genug nehmen, bedauert sie.
Es ist eine traurige Tatsache, dass wir Gottesdienste haben, sie aber nicht besuchen. Wir können nicht durch uns selbst die Erlösung erreichen, durch Vernunft, sondern nur dadurch, was uns im Testament aufgegeben wurde. Religionsunterricht ist dringend nötig, um zu klären, was Bräuche sind und was Liturgie. Kirche bedeutet Gemeinschaft. Also müssen wir hier zusammenkommen, um zu Gott zu beten.
Im Kloster Gračanica wimmelt es vor Touristen aus aller Welt. Serbische Gläubige, die sich hier zum Gottesdienst einfinden, sind eher rar gesät. Für den Staat Serbien ist Gračanica eines der Kulturdenkmäler im Kosovo, die beweisen sollen, dass Kosovo Teil Serbiens war, ist und bleiben muss.
In der Zeit, als diese Kirchen und Klöster gebaut wurden, war die gesamte Bevölkerung christlich, egal ob serbisch oder albanisch.
Argumentiert der kosovo-albanische Publizist Skilzen Malici aus Pristina. Seiner Meinung nach können orthodoxe Kulturdenkmäler aus dem Mittelalter kein exklusiv serbisches Eigentum sein, weil sie damals zwar für Christen gebaut wurden, doch bevor die Osmanen kamen, waren alle in Kosovo Christen, Serben wie Albaner.
Die serbischen Politiker sagen, wir haben hier Klöster, das ist unser serbisches Land. Ich sage darauf, aber ihr habt die Menschen nicht. Was folgt daraus? Die serbische Kirche ist sehr radikalisiert. Sie ist nicht christlich, sondern serbisch.
Im Stadtzentrum von Pristina steht die riesige römisch-katholische Mutter-Teresa-Kathedrale. Den Neubau im traditionellen Stil hat Ibrahim Rugova initiiert, zu jugoslawischen Zeiten Verfechter des gewaltfreien Widerstands gegen die serbische Vorherrschaft. Rugova war später Präsident des damals noch nicht international anerkannten Kosovo. Sein Denkmal steht auf dem Vorplatz der Kathedrale. Gerüchten zufolge war Rugova, aus einer muslimischen Familie stammend, kurz vor seinem Tod zum Katholizismus konvertiert. Ganz genau weiß man es nicht. Im Untergeschoss der Kathedrale treffen wir Krist Stufi. Der kosovo-albanische Philosoph katholischen Glaubens hat vor einigen Jahren an einem enzyklopädischen Wörterbuch von Kosovo mitgearbeitet. Serbische Autoren hätten sich der Zusammenarbeit am Projekt entzogen, sagt er.
Es ist sehr schwierig, mit den serbischen Vertretern da in Beziehung zu treten. Sie wollen nicht mitarbeiten und also ich als Vertreter der katholischen Kirche weiß ich, dass nicht nur Muslime da sind und Katholiken, sondern auch Orthodoxie ganz wichtig ist, vor allem und deswegen, weil es wichtige orthodoxe Kirchen oder Bauten da sind oder auch Begriffe, die in die Enzyklopädie für den Kosovo da hinein sollen.
Stufi glaubt, dass sich die kosovo-serbischen Kirchenvertreter der Zusammenarbeit entziehen, weil man das in Belgrad so anordnet.
Also ich nehme an, sie werden von anderen irgendwie gehindert und ich nehme an, es kommt von Serbien.
Das vermutet auch der kosovo-albanische Politiker Djerdje Dedaj. Wie Stufi gehört Dedaj der katholischen Minderheit an.
Der Einfluss der Politiker aus Belgrad ist entscheidend für die Orthodoxie hier. Die Kirche sollte sich um die Gläubigen kümmern und sich von der Politik fernhalten.
Den Einfluss von außen auf die Religion beobachtet Dedaj, der die liberaldemokratische Partei in Kosovo gegründet hat, nicht nur in der serbisch-orthodoxen Kirche.
Leider gibt es hier auch den politischen Islam neben der politischen Orthodoxie. Das hat einen schlechten Einfluss auf die europäische Zukunft des Kosovo und des Westbalkans überhaupt.
Nordwestlich von Pristina, nahe der Grenze zu Serbien, liegt Mitrovica. Seit dem Kosovo-Krieg von 1999 ist die Stadt mit ungefähr 70.000 Einwohnern geteilt. Im Süden leben fast nur Albaner, also vor allem Muslime. In der Zentralmoschee und auf dem Vorplatz drängen sich die Menschen zum Gebet. An der Brücke zwischen den Stadtteilen stehen Vertreter der internationalen Gemeinschaft und ihres Militärs, der KFOR. Sie sollen für Frieden und Ordnung sorgen. Doch viele Serben sehen sich durch ihre Präsenz als Opfer. Opfer nicht nur der Kosovo-Regierung, sondern auch von NATO und EU.
Ist das nicht etwas komisch, dass es keine Zusammenarbeit mehr gibt, seitdem die internationale Gemeinschaft hier ist? Die Menschen haben hier besser gelebt, bevor ihre Vertreter hierher gekommen sind.
Erklärt diese Serbin im Nordteil von Mitrovica, während ihr Mann ihr zustimmend ins Wort fällt.
Das ist wohl auch ihr Ziel. Es ist nicht so, dass sie Serben und Albaner gleichermaßen helfen. Im Gegenteil. In der Regel sind die Serben an allem schuld. Und auch wenn die anderen schuld sind, werden dennoch die Serben beschuldigt. Dadurch wird die Kluft immer tiefer. Man schürt Hass.
Im Osten des Kosovo, in den Bergen nahe Albanien und Montenegro, liegt das Kloster Visoki Dečani aus dem 14. Jahrhundert. Kreuzgewölbe und gotische Fenster verraten westliche Einflüsse. Es ist das größte und am besten erhaltene mittelalterliche Kloster der serbisch-orthodoxen Kirche. Von den Anfängen bis heute haben es ohne Unterbrechung orthodoxe Mönche bewirtschaftet.
Da unten in diesen Gläsern wird Likör gemacht, Sauerkirschlikör. Wir machen das auf traditionelle Art. Das ist kein Industrieprodukt.
Auf ihrem Gelände betreiben die Mönche Landwirtschaft, Tierzucht, Käse, Wein. Die Mönche sind die einzigen Serben in der Gemeinde Dečani. Erzmönch Sava Janic stammt ursprünglich aus der Herzegowina. Er hat serbische und kroatische Vorfahren. Eine Großmutter war Donauschwäbin. Nach einem Studium der Anglistik entschied er sich für einen Dienst in der Kirche.
Stets habe ich etwas Tieferes im Leben gesucht. So hat mich Gott hierhin geführt, nach Kosovo, in das Kloster Dečani.
Sava Janic lebt seit 1992 in Visoki Dečani. Im Kosovo-Krieg hat er 1999 200 verfolgten Albanern Schutz in seinem Kloster geboten. Nach dem Krieg flüchteten sich Serben ins Kloster. Viermal habe es, erzählt er, seit Ende des Krieges bewaffnete Angriffe von Kosovo-Albanern auf das Kloster gegeben, zuletzt 2007. Auch deshalb schützen bis heute Militärs der internationalen KFOR-Truppe die serbischen Mönche von Visoki Dečani. Inzwischen könne man sich als Serbe in Kosovo vergleichsweise gefahrlos bewegen, sagt Sava Janic. Rechtsstaatlichkeit gäbe es aber immer noch nicht.
Es ist hier ganz unmöglich, seine Eigentumsrechte durchzusetzen. Das beste Beispiel dafür ist unser Kloster. 16 Jahre lang haben wir prozessiert, um unseren Besitz bestätigen zu lassen. Am Ende kam die Sache vor das höchste Gericht und vor das Verfassungsgericht Kosovos. Es hat zugunsten des Klosters entschieden, wobei die Mehrheit der Verfassungsrichter Albaner waren. Dann aber haben sich die Machthaber geweigert, unseren Besitz ins Grundbuch eintragen zu lassen. So waren wir 8 Jahre in der ungewöhnlichen Lage, dass unser Land nicht ins Grundbuch eingetragen werden konnte, weil die Regierung das Urteil des Verfassungsgerichts nicht umsetzte.
Erst 2024 hat Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft die örtlichen Behörden angewiesen, 24 Hektar Grund und Boden des Klosters Dečani ins Grundbuch einzutragen. Doch die Lage der serbischen Minderheit in Kosovo lasse immer noch zu wünschen übrig, kritisiert Sava Janic.
Kosovo muss für alle ethnischen Gruppen gleiche Rechte gewährleisten. Es darf sich nicht in ein ethnisch einheitliches albanisches Territorium verwandeln. Wir dürfen nicht in die Methoden des frühen 20. Jahrhunderts zurückfallen. Wir müssen eine europäische Lösung finden, die das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen und Konfessionen garantiert.
Das Problem ist nur, dass weder die serbische Regierung noch die Leitung der serbisch-orthodoxen Kirche in Belgrad bereit ist, die Existenz eines unabhängigen Kosovos anzuerkennen. Einerseits fordern sie Minderheitenrechte und Autonomie für die Serben, Andererseits betrachten sie Kosovo nach wie vor als Teil ihres Landes und wollen seine Souveränität nicht anerkennen.
Man sagt offiziell sogenanntes Kosovo und man sagt nie die Kosovo-Regierung, sondern die vorläufige Machthaber in Pristina. Das Wort Kosovo wird nicht gesprochen.
Bemerkt der Belgrader Menschenrechtsexperte Dusan Bogdanovic. Und der Regensburger Kirchenhistoriker Klaus Buchenau glaubt,
selbst wenn Serbien Kosovos Unabhängigkeit anerkennt, würden sie doch immer weiter sagen und auch sagen können, ohne dass es ihnen jemand verbieten kann, dass diese Klöster sind jetzt in erster Linie, dass das serbische Klöster sind. Und anders als Deutschland mit seinen Ostgebieten wird sich das auch nicht ändern. Das heißt, sie werden nicht sagen, wir haben jetzt also eine krachende Niederlage erlitten und es gebietet eigentlich die Vernunft, dass wir mit diesem Kapitel abschließen. Das werden sie nach meiner Einschätzung nicht tun.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Xenia Cvetkovic-Sander und Martin Sander. Kirche ohne Grund und Boden, die serbische Orthodoxie und der Mythos Kosovo. Redaktion Ulrich Pick.